Fest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest Folge 167 und damit auch die erste Folge im neuen Jahr 2025. Ich habe gestern im Radio gehört, bis zum 10. Januar wünscht man sich eigentlich noch ein frohes neues Jahr. Danach ist es unhöflich, sagt der Knigge. Ich mache es trotzdem. Frohes neues Jahr, Flo und Anja.
Gutes Neues in die Runde.
Gutes Neues.
Und ich habe gehört, man darf es noch bis Mitte Januar. Das heißt also, bis zum 15. Und das ist ja quasi der Mittwoch, unser Ausspieltermin. Also darf man es auf alle Fälle noch sagen.
Dann ich finde immer mit Heilig Drei Könige rum.
So früh schon.
Das stimmt, ja.
Dann ist man schon irgendwie so Mal, drin.
Ich habe letztes Mal gelernt, Weihnachten geht ja offiziell bis Maria Lichtmess. Das ist irgendwann Anfang Februar. Als ich gesagt habe, nach 26. Dezember interessiert Weihnachten überhaupt keinen mehr, bin ich gleich belehrt worden. Wow. Aber so viel dazu.
Bildungsauftrag bei uns.
Bildungsauftrag. Also frohes neues Jahr auch an euch, an alle Zuhörer des Giesinger Bergfests. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet. Wir sind es auf jeden Fall. Das kann ich, glaube ich, für alle drei so sagen. Bei mir war es recht gemütlich. Bei euch auch.
Ja. Sehr gemütlich.
Sehr gemütlich.
Wunderbar. Ja, bei uns auch. Raclette essen daheim mit der Familie. Spontan kam noch ein bisschen mehr Familie dazu. Und dann ging es gemütlich bis um 2:30, glaube ich.
Okay.
Also auch deutlich länger, als man ursprünglich gedacht. Aber schön war es, ja.
Ich war vor 1 schon im Bett und war am nächsten Tag in der Früh gleich beim Skifahren. Das war tatsächlich ein sehr guter Start ins neue Jahr. Bei strahlendem Sonnenschein hätte schlechter laufen können. Die Anja hat sich auch schon mal ins benachbarte Österreich abgesetzt. Teils beruflich, teils privat, oder?
Ja, die haben gesagt, komm mal rüber, löse mal unsere Regierungskrise. Lass ich mir nicht nehmen und danach gehe ich in meinen verkürzten Skiurlaub, der dann auf einen einzigen Skitag zusammengeschrumpft ist, weil der zweite Skitag vom Wetter ramponiert wurde, aber das war schon völlig fein.
Hört sich doch gut an. Verkürzte Pause, verkürzte Weihnachtsferien, das gilt auch für die Löwen, die sind wieder zurück im Trainingsbetrieb. Haben zwei Testspiele gehabt gegen Jahn Regensburg, gegen Greuther Fürth, beides knapp verloren, allerdings mit durchaus okayen Leistungen oder Leistungen, auf die man aufbauen kann. Das beschäftigt uns aber momentan eher am Rande, kann man sagen. Der Blick geht natürlich voraus zum Rückrundenauftakt gegen Saarbrücken am Wochenende, aber davor gab es noch ein paar Themen, die uns beschäftigen, abseits des Rasens. Wo fangen wir an? Flo, du bist am nächsten dran an den Löwen durch deine berufliche Beschäftigung. Was hat dich in den letzten Tagen am meisten umgetrieben?
Auf dem Rasen oder neben dem Rasen? Wo fangen wir an?
Du setzt jetzt die Relevanz. Du sagst, was war das Löwenthema der letzten Woche?
Also, eigentlich sollte das Löwenthema eigentlich der Rückrundenstart sein und die Frage, mit welchem Personal geht 60 in die Rückrunde, und zwar sowohl in Sachen Aufstellung, weil es ja durchaus einige Ausfälle gibt, da kommen wir, glaube ich, dann auch noch drauf. Dann die Frage, kommt noch ein neuer oder kommen noch neue, und wenn ja, auf welchen Positionen? Ich glaube, darüber können wir auch sprechen. Aber ich sag mal, das große Thema, worauf jeder so ein bisschen gespechtet hat, war am vergangenen Freitag der Arbeitsgerichtstermin zwischen Oliver Müller und 60 München. Und da ist ja im Vorfeld doch auch einiges geschrieben worden, einiges nicht geschrieben worden. Sachen wurden erzählt und nicht erzählt. Und vor Gericht kommen sie halt dann doch so ein bisschen raus. Und das Schöne ist an der Sache ist ja, dass es eine öffentliche Verhandlung ist. Oder beziehungsweise es war jetzt eine Bestandsaufnahme. Also da ist ja keine Entscheidung gefallen. Ja, aber da sind einfach jetzt auch ein paar Sachen auf den Tisch gekommen, beziehungsweise auch Zahlen genannt worden, wo man dann nochmal so ein bisschen, da muss man, glaube ich, mal so, kennt ihr diese Artikel oder diese Infos, die ihr bekommt, und die sollte man erstmal sacken lassen, weil die erste Reaktion ist dann erstmal so, kann nicht sein oder glaube ich jetzt nicht oder das ist so viel auf einmal, das muss ich erstmal verarbeiten. Und ich finde, das ist in dieser Gemengenlage so, weil die ist, erstens ist sie vielschichtig, was es erstmal schwer macht, das Ganze in, ja, sag mal so, in Anführungszeichen Ordner abzulegen. ne, da so ein bisschen eine Struktur reinzukriegen. Und dann ist es aber der andere Punkt, wo du sagst, wo du dann, wenn es dir langsam bewusst wird, was da überall dabei ist, dann, ja, das muss man dann erstmal ein bisschen wirken lassen. Und ich halte es auch für wichtig, da, auch wenn es natürlich bei 60 schwerfällt, zumindest mal am Anfang so ein bisschen die Emotionen nochmal rauszulassen, sondern einfach mal darzulegen, was die Ausgangslage ist. Und
schadet vor Gericht sowieso nie, die Emotionen zu Hause zu lassen. Eher hinderlich, Emotionen mit vor Gericht zu nehmen. Was man vorwegschicken muss, die Ausgangslage war ja die, dass Oliver Müller gegen 60 geklagt hat oder 60 verklagt hat. Nicht umgekehrt, sondern Oliver Müller hat gegen seine Entlassung als Geschäftsführer geklagt. Was aber dann vor Gericht stattgefunden hat, war ein Schlagabtausch, was so die Fakten anging, die ans Licht kamen. Ich glaube, der zentrale Vorwurf, der ist mir am meisten hängen geblieben, war die Aussage, Müller hat 60 an den Rand der Insolvenz gebracht durch sein Handeln.
Ja.
Flo, wie hat er das geschafft? Zumindest laut Aussage der Löwen.
Also laut Darstellung der Löwen ist es ja so, also wir haben, glaube ich, im letzten Jahr oft über diese 4,5 Millionen Euro gesprochen. Ich glaube, es gab noch nie eine Summe, die bei 60 so oft thematisiert und ja beackert wurde, als dieser Etat von 4,5 Millionen für die neue Saison. Es steht im Raum, dass Oliver Müller diesen Etat überzogen hat, und zwar mit Geldern aus einem sogenannten Überbrückungsdarlehen von Hasan Ismail. Also das ist eigentlich zur Absicherung da. Da geht es nicht darum, Spieler zu holen oder Gehälter anzupassen oder sonst irgendwas, sondern das ist quasi der Notgroschen, würde ich jetzt mal betiteln, wo du halt rangehst, wenn es richtig nassnei geht. Und nassnei geht nicht vom Sportlichen her, sondern wenn es quasi um die Existenz geht, wenn du irgendwas nachweisen musst oder so. So würde ich das jetzt mal betiteln. Und aus diesem Topf soll sich Oliver Müller mit beteiligt bedient haben. Genaue Summen geht von 500.000 bis zu 1 Million. Das ist halt aber nicht okay, wenn es denn so gewesen ist. Denn es wurde da gesprochen, es gibt enge Voraussetzungen, um sich überhaupt daraus bedienen zu dürfen. Angeblich gab es keine Absprache mit Christian Werner, mit seinem, also Co-Geschäftsführer damals. Die sind beide zeichnungsberechtigt und meines Wissens müssen die da auch eigentlich auch beide Zeichnungen setzen oder haben sie setzen müssen. Und dementsprechend da kann das schon existenzgefährdend sein. Also wir reden hier über Kosten für den laufenden Betrieb und es steht natürlich da parallel im Raum, dass natürlich da die Kaderplanung nicht abgeschlossen werden konnte. Also dass der Kader, den 60 München hat, der ja frühzeitig feststand, wo wir ja gesagt haben, hey, muss man auch sagen, Respekt, sind auch gute Spieler gekommen. Das betonen wir ja auch immer wieder. Aber es steht natürlich jetzt so ein bisschen im Raum, dass der Kader nicht fertig ist. Und wenn man jetzt so auf die bisherige Saison blickt, könnte man natürlich jetzt da den Zusammenhang herstellen und sagen, es läuft nicht rund, weil der Kader nicht vollständig ist. Also wir reden jetzt hier dann, das ist jetzt so ein Erklärungsansatz. Also wir sagen nicht, dass es so ist, sondern dass, wenn man sich jetzt diese Gesamtgemengelage so ansieht, das könnte man jetzt so interpretieren.
Ja.
Und 60 hat ja eine fristlose Kündigung ausgesprochen und gegen die geht ja Oliver Müller jetzt vor. Das muss man, glaube ich, nochmal so genau sagen. Also es geht darum, der Vertrag, glaube ich, lief bis 2026. Geht es jetzt also um aus Sicht von Müller ausstehende Gehaltszahlungen.
600.000 Euro ungefähr vorher.
Ja, dann vielleicht kommen wir auch gleich zu diesen 600.000 Euro. Da muss man jetzt mal hochrechnen, wie kommt er denn drauf? Weil 60 hat ein Angebot gemacht von 50.000 Euro Abfindung.
Geht erstmal sehr weit auseinander.
Das ist ein gewisser...
Die Dimensionen sind gut.
Ja. Und die Aufschlüsselung vom Anwalt von Oliver Müller lautet ja folgendermaßen, es geht um 22 Monate Gehalt mit allen Sachleistungen, die noch offen sind. Also, das sollen 600.000 Euro sein. Das sollen 264.000 Euro Grundgehalt bis Vertragsende Mitte 2026. Dazu 80.000 Euro Boni. Die konnte man oder wollte man nicht aufschlüsseln, wie man auf diese Summe kommt. Dann plus 50.000 Euro für Urlaubstage, 31.500 Euro für einen Dienstwagen. Den Gegenwert von Müllers VIP-Tickets im Grünwalder Stadion, die man mal mit 17.000 Euro ansetzt. Also,
okay.
Jetzt ich, muss man jetzt, glaube ich, vorsichtig sein, wie er sagt.
Gehört dem das Stadion? Was,
also, das, also ich kann diese Summe nicht persönlich jetzt nicht nachvollziehen. Und vielleicht muss man dazu sagen, der Richter des Verfahrens, der hat sich als Fan des ersten FC Nürnberger geoutet, okay, und hat dann einen süffisanten Satz gesagt: Wenn Sie die VIP-Tickets als so wertvoll erachten, vielleicht stellt Ihnen der Verein ja noch welche zur Verfügung.
Ich glaube, daran wird es ja gar nicht scheitern. Also die freien Plätze im Grünwalder Stadion werden nicht weniger, wenn es sportlich so weitergeht. Das hat er dann auch selber zu verantworten durch seine Misswirtschaft. Also entsprechend, da wird sich ein Platz finden, da bin ich mir sicher.
Also es ist schon Wahnsinn. Es stand dann mal, ja, im Raum, also der Richter hat dann mal gesagt, so als Vorschlag, 200.000 Euro kann man sich da treffen, haben beide Seiten abgelehnt. Deswegen ist das Thema jetzt erstmal auf Eis gelegt. Beide Parteien sollen nochmal Schriftsätze vorlegen, nochmal in sich gehen. Im März soll es dann weitergehen, eventuell auch vor dem Amtsgericht, weil 60 da so ein bisschen in Frage gestellt hat, ob das Arbeitsgericht in dem Fall überhaupt die richtige Position ist. Wir reden da von der Anstellungsform von Oliver Müller, was ja auch durch die Medien gegeistert ist, dass es quasi über die Firma von Müllers Frau quasi wie so eine Art Leihvertrag ist. Also das steht im Grunde auch noch aus. Und dieser erste Anhörungstermin, der war nach 40 Minuten beendet. Aber wie gesagt, mit diesen Zahlen und auch diesen Aussagen, die da einfach mit dabei waren, das hat schon, also das kannst du dir nicht ausdenken. Also wir reden hier, also 60 spricht von mehrschichtigen Kündigungsgründen. Es wäre existenzgefährdend gewesen. Der Kläger hat die Gesellschaft an den Rand der Insolvenz geführt. Die Lizenz war gefährdet. Am Rande der Untreue hätte er gehandelt, Oliver Müller. Also das sind gravierende Vorwürfe, die da im Raum stehen. Da geht es ja dann
ins Strafrechtliche.
Das kann dann auch schnell ins Strafrechtliche gehen. Es ist die Rede von Pflichtverletzungen. Es ist die Rede von Verträge eigenmächtig ohne Stimmung des anderen Geschäftsführers unterzeichnet. Das ist, was ich vorhin schon angesprochen habe. Auch Verstöße im Verhalten gegenüber dem Hauptgesellschafter, also Hasan Ismail, steht im Raume. Wir erinnern uns, ich glaube, es war Oliver Müller auch, der Hasan Ismail den Zutritt zur Geschäftsstelle zu einem Treffen mit Mitgliedern und Fans verwehrt hat. Das sind lauter so Sachen, die da drin sind. Und Müller sieht das natürlich größtenteils alles anders. Ja, ist spannend. Und zum Thema hier Personalplanungen, da soll ja auch die Rückholaktion unter anderem von Dennis Dressel dran gescheitert sein, weil dann halt das Geld dann nicht mehr da war.
Das ist sowieso die Frage, die jetzt alles bestimmt. Welche Auswirkungen hat diese Causa Müller auf die Gegenwart? Ich meine, 60 steckt in der Vorbereitung auf die Rückrunde, steht im Abstiegskampf nach den Ergebnissen vor der Winterpause und hat einen Kader, der offenbar nicht dem genügt, was die Löwen so an Zielen hatten vor der Saison. Und eigentlich bräuchte es Neuzugänge. Namen schwirrten ja schon durch den Raum. Aber wo soll 60 das Geld hernehmen?
Das ist 60 und das liebe Geld, ne? Das ist die große Frage. Und Stand heute.
Wenn es im Sommer schon aufgebraucht war, das Budget, und eigentlich schon überzogen, dann wird im Winter nicht unbedingt mehr da sein.
Das ist natürlich jetzt auch gerade so Standardding. Also vielleicht zur Transparenz halber, wir nehmen jetzt am Montagabend, 13.01. auf, die Folge kommt am 15. raus. Es ist jetzt keine steile These, wenn wir sagen, in diesen zwei Tagen wird nichts passieren. 60 braucht eigentlich frisches Geld, um am Kader basteln zu können. Wo soll das herkommen, wenn das Budget eigentlich schon aufgebraucht ist, müsste extern kommen. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ein Sponsor sagt, hey, hier habt ihr noch mal ein paar Euro 50. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht groß. Oder aber du hast den Hauptgesellschafter. Der ist aber, ob der Causa Müller über das letzte Jahr nicht gerade amused. Wir erinnern uns, dass Hasan Ismail auch im Dezember noch mal eine Zahlung vollzogen hat oder beziehungsweise jetzt im Ende des letzten Jahres, um den Spielbetrieb quasi abzusichern. Und man muss jetzt kein Prophet sein, dass der da jetzt nicht drauf und dran ist und zu sagen, ja komm, dann gibt's hier nochmal, keine Ahnung, diese sechsstellige Summe, damit ihr nochmal nachlegen könnt. Das heißt, Christian Werner möchte, kann aber nicht.
Er ist die ärmste Sau. Kann man das so sagen? Anja.
Er ist die ärmste Sau, aber im Grunde kann ich ja Hasan Ismail schon auch verstehen, wenn du dein Geldbeutel nicht schon wieder aufmachen willst nach dem ganzen Tohubabohu. Also ich glaube, da gibt es jetzt nur noch zwei Buhmänner, die da so jetzt so dummerweise reingeschlittert sind.
Ja, aber es zeigt ja wieder das ganze Dilemma von 60. Man hangelt sich eigentlich von Pattsituation zu Pattsituation. Irgendeinen Anlass gibt es dann immer, sich querzustellen, ob es die eine Seite ist, ob es die andere Seite ist. Ja, jetzt sind wir wieder in so einer Situation und am Ende ist sowas tatsächlich existenzgefährdend. Da hat natürlich Oliver Müller seinen großen Anteil dran, aber auch die komplette Grundkonstellation bei 60 ist immer wieder existenzgefährdend. Jetzt stehst du auf Platz 14 vor der Rückrunde, musst auf jeden Fall nach unten schauen. Ich meine, es kann sich auch schnell drehen, wenn du einen guten Start ins Jahr hast, dann kannst du auch schnell wieder in andere Gefilde schauen bei dieser dritten Liga. Aber momentan heißt die Realität Abstiegskampf und wenn du zum Beispiel nach Essen schaust, die sich gut verstärkt haben, dann sind Martinovic, das Gegner,
der hätte eigentlich
bei 60 landen sollen, was man so hört, ist dann in Essen gelandet. Auch Haching wird sich nicht kampflos geschlagen geben da im Abstiegskampf. Die zweiten Mannschaften sowieso immer mit Vorsicht zu genießen, die haben da auch die Möglichkeit, sich anderweitig zu verstärken, auch aus der ersten Mannschaft mal, wenn es pressiert, wie man in Bayern sagt. Deswegen, ich habe da echt ein schlechtes Gefühl, wenn ich auf die nächsten Monate schaue. Ich habe oft schon ein schlechtes Gefühl gehabt in den letzten 2-3 Jahren mit Blick auf 60, aber jetzt wird mir fast ein bisschen mulmig, weil die Gesamtkonstellation schon ein bisschen ja, an Zeiten erinnert, wo es halt dann tatsächlich gescheppert hat, auch sportlich. Und ich würde da nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir nächstes Jahr wieder nach Schalding und Illertissen fahren, wenn Schalding aufsteigt.
Diese Gefahr, die ist natürlich da. Also ja, da müssen wir ja so ganz ehrlich sein, die Konkurrenz schläft nicht. Bei der Konkurrenz tun sich interessante Dinge. Du hast es gerade angesprochen, Martinovic nach Essen statt zu 60. Klar muss man gucken, wird der ein Faktor? Ich glaube schon, dass der ein Faktor sein kann. Es tut sich auch Spannendes bei der Spielvereinigung Unterhaching. Um mal den prominenten Namen rein, das sind eigentlich nur prominente Namen, muss man ehrlicherweise sagen. Lars Bender, eigentlich ja als U-Trainer dort zum Reifen, ist jetzt Cheftrainer bei Wacker Burghausen. Wacker Burghausen, meines Wissens, hat vor Jahren gesagt, naja, Profifußball machen wir eher nicht mehr, wir müssen auf die Kosten schauen. Haben die Kehrtwende jetzt vollzogen, wollen wiederkommen. Tolle Chance für Lars Bender, trotzdem tut's weh, so einen Urlöwen dann halt nicht an der Grünwalder Straße zu sehen, muss man auch so ehrlich sein. Dann hat Haching ja Marc Unterberger freigestellt am Ende der Ende letzten Jahres. Der neue Trainer ist ein alter Bekannter, Heiko Herrlich. Das ist jetzt auch ein Name, der durchaus in Deutschland bekannt ist, ein gewisses Gewicht hat. Der war auch schon mal in Haching vor vielen, vielen Jahren. Also es tut sich schon was in dieser Liga. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Aber jetzt halt mit dem Wissen, dass 60 eigentlich im Status quo die Hände gebunden sind, wenn sich nichts tut. Und dass du eigentlich auch wahrscheinlich außer Elliot Muteba niemanden abgibst. Und jetzt muss man ehrlich sagen, Elliot Muteba war ja nie wirklich da. Also nicht in der Wahrnehmung. Der war eine Investition in die Zukunft. Nach einem Jahr hat man jetzt wohl gemerkt, ja, die Zukunft ist nicht bei 60. Aber ansonsten wird sich halt auch auf der Abgangsseite höchstwahrscheinlich nichts tun, womit du Gelder generieren könntest. Außer der prominente Name, der da im Raum steht, ist es Julian Guttau, der das Interesse des Karlsruher SC geweckt haben soll, der natürlich auch einen gewissen Marktwert hat. Schauen wir doch mal schnell nach, dass wir euch jetzt hier keinen Käse verzählen. Dessen Marktwert bei den Kollegen von transfermarkt.de
wird auf 350.000
Euro taxiert. Sein Vertrag endet. Das muss man jetzt auch betonen. Das heißt, wenn man jetzt gesichert noch Geld generieren wollen würde, müsste und das Angebot natürlich passt, also für ein Apfel und ein Ei sowieso nicht, müsstest du jetzt reagieren. Jetzt wissen wir den Status quo nicht, ob da schon Gespräche geführt worden sind. Dafür müsste man aber auch, glaube ich, das Budget erstmal festlegen fürs neue Jahr. Man müsste einem Spieler wie Julian Guttau, der jetzt 25 ist, jetzt quasi in der Blüte seines Profifußballlebens ist, dem musst du Perspektiven aufzeigen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber die Perspektive Karlsruher SC ist durchaus jetzt nicht unattraktiv. Deswegen würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass der seinen Vertrag bei 60 verlängert. Da kann noch viel passieren. Also wir haben noch einen halben Monat, wo das Wintertransferfenster offen ist. Stand jetzt gibt es auf der Neuzugangsseite nichts. Auf der Ausgangsseite nur Elliot Muteba, in Klammern eventuell Julian Guttau. Das wird aber dann davon abhängig sein, denke ich, wie sich Guttau fühlt, wie das wie eventuelle Angebot ist. Das wissen wir nicht. Eine interessante Beobachtung war ja beim XXL-Test gegen Fürth, war Julian Guttau über einen durchaus beträchtlichen Zeitraum Löwenkapitän. Er ist ja nicht Mitglied des Mannschaftsrates. Das muss man auch, glaube ich, nochmal hier erklären. Deswegen kann man das, wenn man möchte. Und ich persönlich sehe es schon so, das ist schon so ein kleiner Vertrauensbeweis, so ein kleiner Hint von Trainer Agiros Yannickis an Guttau. Ja. Schau mal, du hast unser Vertrauen. Also du bist auf alle Fälle einer, dem wir auch die Binde geben. Jesper Verlade fällt ja momentan aus. Deswegen, Vizekapitän ist ja Tore Jakobsen, aber Julian Guttau ist da eigentlich in dieser Rangfolge nicht mit dabei, ihm da die Binde zu geben. Der zweite, der da die Binde in diesem Spiel hatte, war Mode Schröter. Das war jetzt ein bisschen zu erwarten. Bei Julian Guttau finde ich schon so ein bisschen, da ist so ein da schwingt so ein Signal mit, finde ich. Und ich schätze Guttau nicht so ein, dass er von sich jetzt im Winter sagt, hey, wenn das tolle Angebot vom KSC kommt, dann gehe ich direkt. Das glaube ich jetzt eher nicht. Wie gesagt, im Sommer würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Aber eine Frage an Anja als aktive Vereinsspielerin. Ist das ein Zeichen, jemandem eine Kapitänsbinde zu überreichen, der sie eigentlich nicht inne hat, dass der dann sagt, ich bleibe bei 60, das ist ein Zeichen, das überzeugt mich zu bleiben? Oder was braucht es aus deiner Sicht, um den Spieler, der vielleicht sogar über deinen Verhältnissen spielt, zu halten in der Mannschaft?
Also ich verstehe den Hintergrund, wenn Flo das so aufrollt, warum man das vielleicht macht oder warum der Coach das macht, weil das kann natürlich schon so ein Zeichen sein, hey, du bist auch für unsere Zukunft wichtig oder sonstiges. Sind wir ehrlich, wäre Jesper Verlat nicht verletzt, hätte er nie die Binde gekriegt. Dann wäre Jesper Verlat damit aufgelaufen. Da bin ich felsenfest überzeugt, weil du wirst keinem anderen Spieler die Binde geben, wenn dein Kapitän da ist. Außer der
natürlich
hat
irgendwie
einen Bock Mist gebaut.
Natürlich nicht. Es geht ja auch nicht um die Entmachtung, muss man gleich. Ja?
Nee. Aber hat die Quatsch. Kapitänsbinde. Also ich bin Kapitän, aber hat die so viel damit zu tun, ob du bei dem Verein bleibst oder nicht? Wisst ihr, was ich meine? Wenn du das jetzt einmal so kriegst, in irgendeinem Test,
ist die Frage.
Von der Kapitänsbinde hängt nicht deine Zukunft ab. Also klar, du fühlst dich vielleicht ein bisschen gepampert oder sonstiges und weißt um deinen Stellenwert wieder genauer Bescheid. Aber wie wir gesagt haben, er ist in der Blüte seiner Profikarriere. Ich kann auch verstehen, wenn du nicht bei 60 zur jetzigen Situation bleiben möchtest. Um das mal so auszudrücken, weil ich habe ja fußballerisch auch noch ein bisschen was vor. Und wenn jetzt hier Leute mit mir in die Diskussion gehen, wohin läuft das Ganze, dann muss ich da als Spieler auch sagen, sorry, ihr zeigt mir vielleicht gerade eine Perspektive, die sehe ich aber weit und breit nicht. Auch mit diesem Beweis der Kapitänsbinde.
Das ist die eine Seite, aber man muss sich jetzt aus 60 Sicht natürlich fragen, kann man sich überhaupt leisten, Julian Guttau abzugeben, rein sportlich? Weil angenommen, Marktwert 350.000, Vertragslaufzeit bis Sommer, oder? Flo? Ja. Wie viel bekommst du im Winter für so einen Spieler, der sicherlich einer der Leistungsträger war, einer von wenigen in der Hinrunde, aber ich denke, dass da mehr als 200.000 nicht drin sind.
Aber was machst du, wenn du klamm bist?
Aber was machst du mit 200.000? Also bekommst du da im Winter einen Spieler, der dir Julian Guttau gleichwertig ersetzt? Oder bekommst du sogar zwei Spieler, die vielleicht zwei Baustellen dann zumachen? Also das wäre schon ein sehr risikoreiches Geschäft. Wenn das so ein Leandro Magala-Transfer wäre, würde ich sagen, ja okay, da musst du was zuschlagen. Aber Julian Gütter ist jetzt keiner, der dir eine Millionensumme bringt. Und da ist mir das sportliche Risiko fast zu groß, ihn jetzt abzugeben, weil er doch die Stütze im Mittelfeld war, einer doch sehr instabilen Mannschaft in der Hinrunde. Da würde ich schon eher dazu tendieren, ihn einfach zu halten und dann im Sommer ablösefrei abzugeben, weil das ist vielleicht die sportlich sichere Variante.
Sehe ich genauso. Ich sage mal, wenn, also gesetzt im Falle, es würde zu einem Julian Guttau-Abschied kommen jetzt im Winter. Man würde ja nicht diese Position ersetzen wollen. Die Baustellen sind ja woanders. Also ich glaube, es geht grundsätzlich um einen spielstarken Sechser, wenn ich es jetzt im richtigen Kopf habe. Und ich glaube, es geht noch um einen Offensiven. So. Dann ist aber die Frage, sollte Julian Guttau gehen, wer ersetzt die Position? Wenn wir jetzt mal gucken, wen 60 als offensiven Mittelfeldspieler nominell im Kader hat. Also, wer es in erster Linie spielen könnte, ist David Philipp, aber dessen Leistungen sind halt einfach schwankend. Man hat gesehen, was er kann, aber stabil ist es halt nicht. Wer es grundsätzlich spielen könnte, rein vom Erfahrungsschatz her und was er so mitbringt, wäre theoretisch ein Marlon Frey, den sehe ich da ehrlich gesagt überhaupt nicht. Dann ein Tunay Dennis, ja, der hat aber in letzter Zeit eher an der Seite von Tore Jakobsen gespielt, was dann ganz stabil funktioniert hat.
Ja.
Ein Sojiro Kutsuki, der ist aber in erster Linie eigentlich ein Außenstürmer.
Ja.
Und dann hätten wir jetzt noch einen Mike Gevorgyan, aber das ist halt ein Talent, den schmeißt du jetzt nicht einfach rein. Also deswegen ist vollkommen klar für mich, du musst es eigentlich so belassen, okay, Fabian Schubert theoretisch, aber auch das ist einfach...
Nee, ist kein Spielmacher.
Das funktioniert nicht. Und deswegen Status Quo, wenn da nicht das Angebot kommt, okay, das müssen wir jetzt machen, weil weit über Marktwert oder sonst irgendwo... Ich bezweifle jetzt, dass es der KSC so nötig hat, einen stabilen Drittliga-Zehner zu holen. Der das KSC spielt auch, eine sehr stabile Zweitligasaison, aber ob Julian Guttau da jetzt ein Zünglein an der Waage schon sein kann, jetzt als Impulsgeber ab der Winterpause, glaube ich halt nicht. Und deswegen glaube ich, kann sich der KSC da sehr schön zurücklehnen.
Wobei es glaube ich, eher um den perspektivischen Transfer geht bei Guttau. Im Sommer, wenn er ablösefrei ist, dann wird es sicherlich einige andere Anfragen geben. So versucht sich der KSC jetzt wahrscheinlich für billig Geld frühzeitig zu sichern, um ihn dann aufzubauen. Wie gesagt, Guttau 25, der hat die besten Jahre noch vor sich und hat gezeigt, dass er schon auch Zweitliga-Format entwickeln kann, zumindest. Deswegen ist der KSC da, glaube ich, auf einer guten Fährte. Aber wie gesagt, ich würde ihn nicht im Winter abgeben. Das wird, ein guter Abgang würde eigentlich dazu führen, wenn du ihn nicht adäquat ersetzen kannst, dass du das System umstellen musst. Dann musst du eigentlich auf ein klassisches 4-4-2 gehen. möglicherweise ohne den zentralen Spielmacher. Wäre auch eine Möglichkeit, aber...
Ja, aber Stichwort Systemumstellung. Dann sind wir wieder beim Thema.
Ja.
Das, was wir uns eigentlich seit einem halben Jahr wünschen, eine Stabilität des Systems, würdest du da quasi schon wieder torpedieren. Und Julian Guttau hat sich zum Zehner entwickelt. Wir erinnern uns, am Anfang war er ja ein Außenstürmer oder ein Flügelmittelfeldspieler. Der Kniff, ihn auf die Zehn zu setzen, finde ich nach wie vor eine richtige Variante.
Ja.
Dass es da mal Schwankungen gibt, auch in diesem Alter, vollkommen normal, in dieser Liga sowieso, bei 60 gleich dreimal sowieso. Deswegen sollte Julian Guttau bleiben. Ich rechne ehrlicherweise auch damit.
Ja. Ja, man muss fast damit rechnen, weil was bleibt uns anderes übrig? Also es wurden ja Namen gehandelt, Dennis Dressel wurde mal wieder mit einer Rückkehr zu 60 in Verbindung gebracht, hat selbst eigentlich schon abgesagt, er fühlt sich wohl in Graz, wo er beim Grazer AK spielt mittlerweile. Ein Name, der auch gehandelt wurde, Philipp Meyer, der auch uns sehr wohl bekannt ist als Gast dieses Podcasts und als persönlicher Freund von Anja Guder, glaube ich, ihr seid da über Beachvolleyball verbunden, oder? Was war die Geschichte?
Ja, genau. Ja, da sind wir so hingekommen. Ja. Also, ich habe ihm schon geschrieben. Ich würde mich sehr freuen, habe ich ihm geschrieben.
Er hält sich bedeckt, sagen wir es mal so.
Aber ich habe nicht sonderlich viel, bin ich nicht weitergekommen.
Ja.
So manche wichtige Frage wurde gekonnt ignoriert.
So ist es, ja.
Er ist ein Profi, natürlich Anja.
Schön, er ist ein Profi. Wäre natürlich persönlich schön, wenn der zu 60 gehen würde, spielt ja momentan beim SSV Ulm, ist da mit denen ja durchmarschiert in die zweite Liga und ist jetzt auch in der zweiten Liga ist er Stammspieler? Ja. Ich weiß es nicht.
Ja,
also,
ja,
ich glaube, ich macht seine Einsätze und hat sich da mitentwickelt mit dem SSV Ulm. Ist aber dem TSV 1860, glaube ich, ja, durchaus positiv gegenüber eingestellt.
Ich glaube, also er ist ein Sympathisant.
Das richtig. Der wäre schon was. Auch mit seiner Positionsbeschreibung, so im zentralen Mittelfeld. Aber auch da, ja, er macht es auch nicht für einen Apfel und ein Ei. Nee. Und entsprechend tja, wird auch das nichts werden. Zumindest Stand jetzt. Mal schauen, was sich da noch tut in den nächsten Tagen und Wochen. Wir können ja mal
schauen, dass wir öfter zusammen Beachvolleyball spielen könnten.
Ja, stimmt, das wäre ein Argument.
Aber bei Philipp Meyer, glaube ich, ist es doch so, dass der Vertrag ausläuft, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, da endet der Vertrag, am Saisonende wäre er ablösefrei. Wenn es jetzt im Winter nichts wird, dann vielleicht im Sommer. Ich wäre auf alle Fälle eine interessante Personalie grundsätzlich.
Ja, auf jeden Fall. Jemand, wäre aber auch so einer, der mal wieder ein bisschen Identifikationsfaktor in die Mannschaft bringen würde, ist ja ein Oberbayer aus Kienberg, glaube ich, kommt der ursprünglich.
Ja.
Das wäre so einer, mit dem könnte man sich als Löwe, als Bayer grundsätzlich auch mal wieder identifizieren. Deswegen würde ich das gerne sehen, unabhängig vom
und
Sportlichen.
Da ist immer einer, der sich voll reinhaut.
Richtig, ja. Richtig.
Durchaus erfahren mit seinen 30 Jahren. Ja. Hat schon ein bisschen was erlebt. Aber
weiß, auch noch, wo er herkommt.
Weiß, wo er herkommt. Der kann aber noch einige Jahre spielen. Also wäre, ich fände es nicht schlecht, sagen wir mal so.
Das wär ein schöner 60-Transfer, finde ich. Der würde zu 60 passen, im positiven Sinne jetzt tatsächlich. Aber mal schauen. Wir haben noch eine Rückrunde vor der Brust und vielleicht schauen wir dann. Können wir dann solche Transfers mal ins Auge fassen. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich mit dem arbeiten müssen, was wir haben. Mit Flick, so wird es wahrscheinlich auch Christian Werner und wird Agirius Janikis das sehen. Völlig wertfrei, so ist es halt jetzt. Der Kader hat es ja stellenweise gezeigt in der Hinrunde, dass er es kann. Es war ja nicht alles schlecht, aber es war halt mehr schlecht als gut. Deswegen auch Platz 14 nach der Hinrunde. Samstag 14 Uhr geht es wieder los in Saarbrücken dann. Spieltag 20, also Auftakt zur Rückrunde. Ja, in Saarbrücken wird schwierig werden. Saarbrücken auf Platz 3 nach der Hinrunde und 60 Plagen schon vor dem Rückrundenstart Personalsorgen. Das liegt zum einen an einer Sperre, aber auch an einigen Verletzungen. Unter anderem natürlich.
Es
sind zwei Sperren. Flo, du musst mir weiterhelfen. Ich weiß, dass.
Soichiro Kutsuki ist rot gesperrt und Tuna Dennis hat die
Sperre gesehen. Gesperrt. Logisch, genau. Ist nicht sogar die 10. schon?
Bei Tuna Dennis. Stimmt, ich glaube, Tuna Dennis ist fleißig gewesen.
Der war, also und in dieser Hinsicht ja, war.
18 Einsätze, 10 gelbe.
Das ist stark, wenn er die Quote hält. Wer war das, der mal die gelben Kartenrekorde in der Bundesliga aufgestellt hat? Irgendein Darmstädter, glaube ich, oder war das damals? Klaus Czasula, Jürgen Czasula, einer von beiden.
Ja.
Der Jürgen Czasula von 60. ja, auch das eben. Themen, die 60 beschäftigen vom Rückrundenstart, gerade was die Defensive angeht, Raphael Schifferl und Jesper Verlaat, beide verletzt.
Tim Danhoff auch noch,
der zwar jetzt nicht die zentrale Rolle gespielt hat in der Hinrunde, aber da muss sich Janikis was einfallen lassen. Und wir haben uns vor der Folge mal kurz zusammengeschlossen und haben gesagt, wir stellen mal jeder für sich eine Startelf für den Samstag zusammen. Was ist die Wunschstartelf? Es gibt da ja einige Variablen. Anja, fang mal bitte an, wen siehst du auf dem Platz in Saarbrücken?
Ich glaube, mein Problem ist, ich komme auf gar keine Elf.
Du kommst auf keine Elf Spieler. Das ist schlecht. Dann ziehen wir jemanden aus der zweiten Mannschaft hoch.
Ja, wenn Jesper Verlaat so auffallen, dann komme ich auf keine Elf.
Wir können uns ja mal Position für Position durcharbeiten.
Genau, wir gehen jetzt mal zum Keeper, oder?
Da würde ich mit
Marco Miller jetzt gehen.
Ja, den glaube ich
zum Abhaken. Es macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Änderung vorzunehmen. Und da hat sich Janikis ja auch schon frühzeitig festgelegt, sagt ja nie. Und das ist auch die einzig richtige Entscheidung.
Also in Zeiten vieler Baustellen bei 60 braucht man sich nicht noch eine weitere aufmachen. Mir tut es fast für René Vollert ein bisschen leid, weil er sich ja eigentlich nichts zu Schulden kommen hat lassen. Ja, er hat ein paar wackelige Auftritte gehabt, aber grundsätzlich war ja das alles grundsolide. Und jetzt fristet er da sein Dasein auf der Bank. Er macht es trotzdem, finde ich, sehr aufrichtig und gut und macht jetzt auch keinen Stunk, glaube ich, intern.
Nee, er wirkt wie so ein Supporter von draußen. Also,
genau, also völlig okay, aber natürlich für ihn persönlich sehr bedauerlich. Ja. Dann machen wir beim Rechtsverteidiger weiter. Da bin ich ganz klar bei Lukas Reich.
Gibt es für mich auch keine zwei Meinungen.
Lukas Reich ist übrigens so einer, den könnte man irgendwann versilbern wieder, wie Leo Magalla und so weiter. Wenn man den jetzt, gibt ihm noch eine gute Rückrunde, dann werden da durchaus die Angebote reinprasseln. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie lang sein Vertrag noch
2026.
Läuft. 26 ist schon mal nicht schlecht und ich glaube, dass im Hintergrund auch Gespräche laufen, ihn gleich langfristig an 60 zu binden, wäre extrem wichtig, auch mit Blick auf eine Ablösesumme, weil darauf wird es irgendwann hinauslaufen, weil Lukas Reich, das zeigt er ja jetzt schon, ist auf jeden Fall perspektivisch besser als dritte Liga.
Über Vertragslaufzeiten können wir vielleicht am Ende des Stammtisches nochmal ganz kurz einen kleinen Überblick verschaffen, weil das ist auch nicht so unspannend, was da ausläuft. Aber bleiben wir mal tatsächlich bei der Aufstellung. Ich vielleicht mal ganz kurz reingeworfen, 4-2-3-1 sollte man beibehalten. Weil es wurde ja jetzt auch in der Vorbereitung auch nochmal an der Dreierkette getestet. Bin ich kein Freund davon, vor allem nicht in Liga 3.
Und vor allem mit dieser personellen Ausstattung in der Defensive gerade. Das wäre schon sehr wackelig. Da eine Fünferkette dann defensiv zu formieren. Also das Risiko, das ist jetzt in der Situation irgendwelche Experimente zu wagen, das halte ich für grundfalsch.
Schmarrn. Also bei Lukas Reich rechts hinten sind wir uns einig.
Dann Innenverteidigung. Zwei Innenverteidigung. Ich glaube, da gibt es fast keine Alternative.
Ich gehe mit Max Reintaler.
Wow, das ist aber eine steile These.
Das ist, der muss sich erstmal beweisen. Nee. Also ich glaube, die Innenverteidigung stellt sich relativ von selber auf.
Die stellt sich selber auf.
Bei Max Reintaler und wahrscheinlich bei Leroy Quadwo. Außer man gibt dem 19-jährigen Sian Dulic noch eine Chance. Er hat es ja bisher ganz, ganz ordentlich gemacht in den Minuten, die er gespielt hat. Wäre für mich durchaus denkbar. Ich würde aber trotzdem mit Leroy Quadwo gehen.
Ja, ich habe da zwar, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ein bisschen Bauchweh, weil so stark Leroy Quadwo in der vorletzten Saison war, oder in der letzten Saison, so wackelig präsentiert er sich halt in dieser Saison. Der taumelt zwischen Genie und Wahnsinn. Und es ist leider in dieser Saison ein bisschen mehr Wahnsinn. Und da waren viele, viele folgenschwere Fehler. Du kannst ja mal patzen. Um Gottes Willen, es sind alles Menschen. Aber es ist schon sehr oft ein Patzer schwerwiegend gewesen. Und aber angesichts dessen, wie du halt momentan aufgestellt bist, finde ich, musst du eigentlich Quadwo spielen lassen. Dulic würde ich gerne sehen, so auch als Einwechselspieler, als Impulsgeber. Nur wenn du jetzt überlegst, du hast den erfahrenen Reintaler, dann hast du rechts hinten den jungen Reich, dann hättest du noch einen Jungen in der Innenverteidigung. Und wenn wir jetzt auf die Linksverteidigerposition gleich rücken, greife ich jetzt vielleicht vor. Das könnte Quadwo sein, theoretisch. Ja. Oder es ist Florian Beer, aber Florian Beer ist halt auch noch vergleichsweise jung. Und dann sehe ich es, wenn du dann nur noch einen, in Anführungszeichen, erfahreneren hast, mit drei Jungen, in der Situation würde ich noch mehr auf die Erfahrung setzen. Okay. Und deswegen, um es das gleich mal die Klammer zu setzen, ich würde hinten von rechts nach links Reich, Reintaler, Quadwo, Beer aufstellen.
Ja, wäre ich auch dabei.
Ja. Weil es dann auch eine Mischung ist aus jung, hungrig, vielleicht eine gewisse Art der Unbekümmertheit, was ich mir wünsche, was bei 60 nicht immer so einfach ist, vor allem nicht in so einer Situation, wie es jetzt ist. Aber du hättest eine Mischung, die mir so ein bisschen, die sich gut anfühlt, wo du sagst, hey, du kommst dem Entwickeln von Spielern nach, was ja dein bestenfalls entweder sportlich oder finanziell dir hilft, langfristig oder mittelfristig oder bis kurzfristig. Und aber auch dieses Gerüstdenken tatsächlich.
Bei Sean Dulic wäre natürlich die Unbekümmertheit ein Argument. Das hat ja auch bei Lukas Reich gut funktioniert. Da hat man auch gesagt, mit 18 den da reinzuwerfen, ist er dem gewachsen. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und in so einer Situation kannst du als junger Spieler natürlich einerseits kannst du wachsen, andererseits kannst du halt einen komplett verbrennen in jungen Jahren, gerade auf einer so exponierten Position wie der Innenverteidigerposition, wo halt tatsächlich gravierende Fehler passieren können. Da ist es wahrscheinlich besser, ihn noch ein bisschen zu schützen und ihn punktuell zu bringen.
Es ist halt ein ganz schmaler Grat zwischen ins kalte Wasser schmeißen und verheizen.
Das kann wunderbar funktionieren. Ganz
schmaler Grat.
Aber das kann in der Offensive funktioniert das eher als in der Defensive, weil in der Defensive einfach der Druck, keinen Fehler zu machen, größer ist als die Lust daran, was Geiles zu machen. So ein bisschen salopp ausgedrückt. Ja, und dann sind wir in der Defensive eh schon durch personell, weil mehr gibt's gar nicht.
Ja,
mehr
Möglichkeiten. Aber ich glaube tatsächlich, dass Quadwo das gut spielen, also ich glaube auch, dass er den Innenverteidiger gut spielen kann, weil wenn die über die Winterpause gut gearbeitet haben und vielleicht auch viel kommuniziert haben, dann kannst du so einem Spieler schon wieder Rückendeckung geben, wenn er merkt, ja, du wirst gebraucht zu 100%. Ich stehe da hinter dir jetzt als Trainer, du machst das. Das ist halt eine Kopfsache. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Skifahren. Wenn du Selbstbewusstsein nicht hast, dann fädelst du ein.
Ja. Richtig. Fragen auch bei Linus Strasser, der sich jetzt wieder zurückgearbeitet hat. Also Lira Quattro, einfach mal anrufen bei Linus Strasser.
Pünktlich zum Night Race.
Januar der Wendemonat, ne?
Ja.
Der Linus macht's vor.
Richtig. Mhm. Also mehr Linus-Wagen in dem Fall. Ja. Dann, wenn wir in dem System bleiben, 4-2-3-1, ich glaube auch das defensive Mittelfeld, die beiden Sechser, gibt es aus eurer Sicht Grund, da was zu ändern? Also außer bei Sperren von Tunay Dennis jetzt. Nee. Aber grundsätzlich das Duo Dennis und Jakobsen aufzulösen.
Vollkommen, nein. Die musst du spielen lassen. Die musst du spielen lassen, aber wenn wir jetzt auf das Saarbrücken-Spiel gucken, brauchen wir ja einen Ersatz für Tunay Dennis.
Die Frage
da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt.
Oder Kloss wahrscheinlich die beiden Möglichkeiten.
Ich habe eine klare Meinung.
Ich bin eher bei Tim Kloss.
Ich bin auch bei Tim Kloss.
Volle Kanne.
Marlon Frey überzeugt mich einfach leider
gar nicht.
Nicht. Also er hat mich ehrlich gesagt im Löwentrikot noch sehr selten überzeugt. Und also viel zu wenig auf jeden Fall, als dass ich sagen würde, der ist der gesetzte Vertreter von Tunay Dennis da. Und Tim Kloss hat, als er gespielt hat, bekommt mir momentan eh viel zu wenig Einsatzzeit, finde ich. Weil er, als er das Vertrauen bekommen hat, das auch vollkommen zurückgezahlt hat. Also es gab aus meiner Sicht gar keinen Grund, den rauszunehmen, wobei jetzt Dennis und Jakobsen schon funktioniert haben als Duo. Aber wenn Dennis ausfällt, muss eigentlich Kloss spielen. Er hat sich's verdient.
Ja. Das ist ja auch ein Thema, was zuletzt aufgegriffen worden ist, dass 60, das sind wir beim Stichwort Nachwuchsförder-Topf, vielleicht machen wir einen Mini-Exkurs, um das Ganze kurz mal einzuordnen. 60 hat ja proaktiv eine Pressemitteilung rausgegeben, dass man sich aktuell auf Platz 2 der Fördertopftabelle der dritten Liga befindet. Es ist jetzt ja nicht üblich, dass du so eine Halbzeitbilanz abgibst. Ich glaube allerdings, die hat man proaktiv abgegeben, weil man die kritischen Stimmen im Umfeld schon gehört hat, 60 setzt zu wenig auf junge Spieler. Da wollte man entgegensetzen. Kann ich nachvollziehen tatsächlich. Und ich muss auch tatsächlich sagen, es hätte sich für mich jetzt auch noch nicht so angefühlt, als wäre 60 da so weit vorne.
Nee.
Die Frage ist jetzt, das könnte man wahrscheinlich jetzt schön aufdröseln, liegt es daran, dass 60 doch mehr Junge einsetzt, dauerhafter als man denkt, oder sind bei anderen Vereinen Junge weniger zum Zug gekommen, was 60 nach vorne gespielt hat? Könnte sein, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt.
Beides wahrscheinlich. Aber
Lukas Reich hat viel Einsatzzeit, Florian Beer ist zwar nicht selbst ausgebildet, hat aber doch dann auch in der Hinrunde doch dann hinten raus ein bisschen mehr gespielt. Also man kann sich schon herleiten, wo das kommt, aber wie gesagt, ich fand es ganz spannend, dass 60 das so proaktiv raushellst. Ich kann es nachvollziehen. In dem Zuge ist ja auch so ein bisschen durchgeklungen, 60 hätte gerne mehr eingesetzt, mehr Jungen. Sie hätten gerne noch mehr gemacht. Ob das verpatzten Saisonstart ist, wo du dich selber ganz schnell unter Druck gebracht hast, hast du dann doch vielleicht im Zweifelsfall mal den Erfahreneren reingeschmissen, um eben in Anführungszeichen abzusichern. Kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen. Ob ich es gut finde, aber ja, ich kann es nachvollziehen.
Also ich finde auch, man kann bei Agi Janikis einiges kritisieren, aber in dem Fall würde ich ihn nicht kritisieren, weil er hat schon, wenn er konnte, die Jungen auch spielen lassen. Natürlich sehr begrenzt, was die Einsatzzeit angeht, aber er hat ihnen immer wieder Minuten verschafft und auch immer wieder Debüts auch verschafft in der dritten Liga. Und wenn du das über eine Saison hinweg immer wieder so durchziehst und vielleicht mal einen auch in der 70. bringst oder in der 60., wenn es der Spielverlauf hergibt, dann baut es nach ein Selbstvertrauen auf bei den Spielern, von dem du irgendwann profitieren kannst. Siehe Lukas Reich. Ja. Also die haben dann irgendwann das Gefühl, okay, ich bin dieser dritten Liga gewachsen, und die haben es alle auch sportlich gezeigt aus meiner Sicht. Also da kann man jetzt Raphael Ott, Tim Kloss, Sean Dulic, die haben es alle gezeigt, dass sie zumindest mal für Kurzeinsätze geeignet sind in der dritten Liga.
Aber ich bin vollkommen bei dir. Einen Tim Kloss hätte ich gerne schon noch öfter gesehen. Ich dachte auch, dass der eigentlich schon einen Tick weiter ist, aber vielleicht holt man das jetzt nach. Also um wieder zurückzukommen auf die Aufstellungsthematik. Also ich sage, Jakobsen, Kloss könnte eine, zumindest jetzt für Saarbrücken, ein probates Mittel sein, den erfahrenen Jakobsen und ein Tim Kloss, der jetzt, wenn er die Chance bekommt, wird der nutzen wollen.
Ja.
Ja.
Also, und das ist auch der Grund, warum man ihn bringen sollte, weil er einfach dieses Feuer, glaube ich, hat im Vergleich. Also auch Marlon Frey wird sich reinhängen, wenn er spielt. Das Wollen kann man ihm ja nicht absprechen. Aber es hat halt viel zu wenig funktioniert, wenn er auf dem Platz war, auch mit den Versprechungen, mit denen er gekommen ist. Da ist ein bisschen Erwartung und Realität auseinandergegangen in den letzten Monaten. Ja, gut, dann haben wir Tim Kloss und Tore Jakobsen auf der 6, sind wir uns einig.
Mhm. Sind wir uns voll einig.
Dann offensive Dreierkette, wenn man es so nennen will.
Fangen wir mit dem Zehner an, der ist am schnellsten abgehandelt. Über den Mann haben wir heute schon gesprochen.
Da sind wir wahrscheinlich bei Julian Guter. Führt kein Weg dran vorbei. Dann auf rechts, ich denke, auch da
Schröter.
Ja.
Haben wir eigentlich auch keine Alternative. Und dann stellt sich die Frage nach dem links außen, da hat wahrscheinlich Maximilian Wolfram die Nase vorne, oder würdet ihr, wen haben wir denn eigentlich noch? Da gibt es eigentlich fast keine Alternative.
Links außen wird es schwer, ob der Ausfälle oder der Altersstruktur. Ja. Es ist ein Ausschlussprinzip. Also Tuna Dennis könnte spielen, darf aber nicht. Julian Guttau könnte spielen, den brauchen wir auf der 10.
Ja.
So, Jiro Kozuki ist gesperrt, Elliot Muteba ist und war nie eine Option.
Ja.
Wird es auch dann nicht mehr werden. Und rein theoretisch könnte es ein Raphael Ott auch spielen. Aber das ist auch eher ein Neuner. Das ist für mich ein Joker zum Einwechseln.
Und Abstand. Dann,
genau. Deswegen dampft sich zusammen auf Maximilian Wolfram, der oftmals schon aufblitzen hat lassen, was er kann. Also wenn er eingewechselt wurde, dann war er ein Impulsgeber. Steinigt mich jetzt nicht, drei Buden hat er mittlerweile schon gemacht oder sind sogar schon mehr? Ich schaue nochmal schnell nach. Es sind fünf. Es sind deren fünf. Ja. Das heißt, der weiß, wo das Tor steht. Ich glaube, dass er sich auf links außen ein Tick weniger wohlfühlt, als er es selber wohlfühlen wollen würde, glaube ich. Aber er ist eine probate Lösung. Ich mag ihn als Spielertypen. Ich sehe das Potenzial. Ich sehe bei ihm auch die Chance oder die Chance größer, dass sein Potenzial weiter reift und weiter. Das ist einer, der muss sich reinbeißen, weil er das Können hat. Da bin ich zum Beispiel bei David Phillips und bisschen skeptischer. Wo ich jetzt sagen würde, der ist höher veranlagt, aber ich glaube, der steht sich noch mehr selber im Weg. Bei Maximilian Wolfram sehe ich da die Chancen eher, dass er wenn er die Chance bekommt, wieder von Anfang an, dass er die nachhaltig nutzen kann. Deswegen ist,
ich finde,
Ausschlussverfahren Wolfram, aber jetzt keine Notlösung, auf gar keinen Fall.
Ich sehe Maximilian Wolfram eher von der Bank kommend, auch weil er von der Bank kommend immer sehr gut funktioniert hat. Er ist auf dieser Position wahrscheinlich sogar die beste Besetzung und trotzdem sehe ich ihn als Einwechselspieler, weil er den Impuls, den er immer gebracht hat. Magst du dann
anderen 3 Minuten spielen lassen?
Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Einfach kurz mal den Zeugwart aufstellen, kurz mal Steges rein, 3 Minuten. Genau. Einfach damit er von der Bank kommen kann. Da hat er immer ein bisschen funktioniert.
Frage, ist das ein Abschiedsgeschenk für Elliot Muteba? Schnell noch der könnte theoretisch rechts außen spielen, nach kurz einsetzen und dann so nach 5 Minuten, jetzt gehst Obi und jetzt kommt der Wolfram?
Möglich. Wobei, das wäre schon demütigend. Nee, das hat er nicht verdient. Aber
das war jetzt auch mit Augenzwinkern. Wenn man so bei YouTube nicht zuguckt, das war Ironie.
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, Maximilian Wolfram, über 90 Minuten habe ich bisher noch eher skeptisch gesehen. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Er kann für den Unterschied sorgen. Bisher nur von der Bank. Wobei, er hat sogar mal einen Führungstreffer geschossen, relativ früh, ich glaube in Ingolstadt, oder? Das wird schon funktionieren, glaube ich. Und er hat Abschlussqualitäten wie kein Zweiter im Kader, finde ich. Da ist er mit der Stärkste, was den Abschluss angeht. Gerade wenn er so diesen entgegengesetzten Arjen Robben macht, das hat er ja schon ein, zwei Mal jetzt auch gezeigt, da musst du lange suchen, glaube ich, in der dritten Liga, bis du jemanden von seinem Kaliber findest. Er muss halt noch öfter das zeigen, was er kann. Wie so viele im Löwenkader, da drehen wir uns ja im Kreis, gibt es viele, die Anlagen haben. Eine Überlegung, die ich noch hatte, war David Philipp zentral spielen zu lassen und Guttau wieder auf links zu ziehen. Das wird so die gewonnene Stärke von Guttau zwar ein bisschen absurdum führen, wäre aber auch eine Möglichkeit, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wenn bei David Philipp mal der Knoten platzt, dann werde ich ihn erstens nicht mehr Maximilian nennen und zweitens wird er 60 signifikant weiterhelfen, weil er technisch einer ist, der hoch veranlagt ist und der das in kleinen Momenten immer wieder zeigt, dass er da zum obersten Regal in der dritten Liga gehört, aber er kann es einfach nicht, er bringt es nicht auf den Platz.
Das, was ich meine, der steht sich selber im Weg mit der Verletzungshistorie.
Der Typ ist 24, das muss man auch immer sagen, der ist noch sehr jung, Jahrgang 2000. Ich dachte immer, ich finde, der wirkt immer sehr, sehr viel erwachsener und sehr viel
älter. Reifer, älter, erwachsener, erfahrener. Also,
deswegen erwartet man von ihm vielleicht auch mehr, weil er diese Wirkung hat, dass er ein gestandener, erfahrener Drittligaspieler ist. Aber das ist er noch nicht im klassischen Sinne. Da braucht er noch 2-3 Jahre, aber er stagniert momentan. Oder ich weiß nicht, aber stagniert ist vielleicht sogar noch positiv ausgedrückt. Und das ist sehr schade, weil das einer ist, der wirklich, der hätte ein Königstransfer werden können.
Er ist ein potenzieller Königstransfer, wo aber so, ich sage mal, das Attribut Risiko schon ordentlich draufgestempelt ist.
Und auch weil er mit seinem Körper immer mal wieder Probleme hatte. Auch das kommt natürlich erschwerend hinzu. Aber ich habe die Hoffnung da nicht aufgegeben und wie wenn nicht über Spielpraxis bekommst du deine Sicherheit als Spieler?
Ja, genau. Der braucht die Spielpraxis. Anders funktioniert das nicht.
Aber dann möchte ich die Frage in den Raum werfen, ist es bei einem richtungsweisenden Auftaktspiel in die Rückrunde bei einem Aufstiegsaspiranten, ist das der richtige Moment schon? Und da sage ich halt nein.
Nur wenn er sich im Training
wahrscheinlich,
aufgedrängt
wahrscheinlich
hat.
Nicht. Ja. Das,
kommen wir
da
zur
haben wir
letzten
zu wenig
Position,
Einblick.
Oder?
Ja, die macht es uns wieder leichter, denke ich.
Da sind wir eigentlich bei der Frage.
Wir können da auch mit den Meinungen verschieden sein.
Können wir. Also da gibt es auch, glaube ich, ein Entweder-Oder.
Genau.
Ja. Drittes Oder wäre dabei, aber ich glaube, es entscheidet sich zwischen Schubert und Hopsch.
Ja.
Brauchen wir wahrscheinlich nicht lange drüber sprechen. Und da hat einfach Patrick Hopsch die größeren Argumente gesammelt.
Ja. Selbstsicherer, emotionaler. Ich würde sagen, auch mehr ein Zielspieler vorne als Fabian Schubert. Ich glaube, der sucht immer noch so ein bisschen seine Rolle. Ich glaube, das ist auch noch einer, der mit sich selber mehr hadert, auch mit dem eigenen Körper noch ein bisschen mehr hadert. Was mich positiv stimmt bei Fabian Schubert, das war das Tor in Essen, wo er beim Abschluss einfach eiskalt geblieben ist als Joker. Der hat den Torriecher, aber der braucht die Situation. Der ist für mich auch einer, den wechselst du nochmal ein.
Ja.
Stand jetzt. Der hat das Potenzial zum Startstürmer. Absolut. Und das hat er auch regelmäßig aufblitzen lassen, wenn er die Chance bekommen hat. Aber da ist mir Patrick Hopsch vom Selbstverständnis, vom Auftreten, mit der breiteren Brust einfach. Ja. Und du musst in dieses Spiel gehen mit einem Stürmer vorne, der eine breite Brust, dicke Eier gerade hat. Die könnten für meinen Geschmack schon auch noch ein Tick dicker eigentlich sein. Also der hätte auch den noch ein bisschen mehr Flow haben können in dieser Saison. Aber bei dieser wackeligen Spielzeit, die 60 bisher spielt, wo hätte es denn herkommen sollen? Und dafür, dass 60 eine wirklich instabile Hinrunde gespielt hat, ist Patrick Hopsch, der hat sich hereingearbeitet. Erinnern wir uns mal zurück an Saisonanfang, wo er ein paar Mal auf der Bank gesessen ist und wir gesagt haben, wieso, das kapiert doch jetzt keiner. Den musst du doch spielen lassen. Der hat diese Situation angenommen, sich reingearbeitet, hat es dann gerechtfertigt. Deswegen, da jetzt ein Wechsel vornehmen, macht für mich keinen Sinn. Er ist ja für mich momentan der souveränste Stürmer, auch wenn er jetzt nicht jede Großchance verwandelt, beziehungsweise auch die Bälle teilweise nicht so bekommt, aber das ist ein Ackerer. Patrick Hopsch ist einer, der ist fürs Team so wichtig, da geht das nicht nur am Tore ablesen. Ja? Da geht es auch Verteidiger binden, zum Beispiel einen Julian Guttau aus der zweiten Reihe oder dann Schröter, Wolfram von außen reinziehen lassen. Also da geht es, das geht mehr, da geht es über das Tore-Schießen hinaus. Und deswegen gibt es für mich da keine zwei Meinungen, ehrlicherweise, dass du mit Patrick Hopsch da auf der 9 nicht nur gegen Saarbrücken ins Spiel gehst, sondern ehrlicherweise als Stammstürmer jetzt zumindest in die ersten 5, 6 Spiele, wenn nicht in die gesamte Rückrunde, wenn nicht irgendwas Gravierendes passiert. Ja. Du bist Gott sei Dank in einer guten Position, dass du sagst, ein Fabian Schubert als Joker ist wirklich eine Option, ein Rafael Ott ist eine gute Option. Deswegen, ja, es muss halt zünden. Zur Wahrheit gehört auch, Offensivfeuerwerk, dafür ist 60 in dieser Liga in dieser Saison nicht bekannt. Auch die zwei Testspielpleiten gegen Regensburg und gegen Fürth haben jetzt auch nicht unbedingt die Sturmspitzen geglänzt als Torschützen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber trotzdem, du bist nominell nicht schlecht aufgestellt. Ich bleibe dabei, der Kader ist auch grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt. Er muss es halt auf den Platz bringen. Und ich glaube, es geht ganz, ganz viel von der Birne ab. Aber nochmal, um die Klammer zu schließen, Patrick Hopsch, das ist einer, der kann der Mannschaft mitziehen.
Absolut, absolut.
Und auch die Fans, was wichtig ist. Patrick Hopsch ist einer, der kann auch nochmal Fans mitziehen.
Richtig.
Anzünden, weil da, feuermäßig haben wir schon drüber gesprochen, das musst du dir jetzt wieder erarbeiten. Du musst den Löwenkosmos wieder anzünden, sportlich.
Richtig. Nächste Gelegenheit oder erste Gelegenheit des Jahres dann am Samstag 14 Uhr in Saarbrücken. Schauen wir kurz auf den restlichen Spieltag. Der startet am Freitag schon mit Tim. Ja, kann man sagen, kein Kracher ist es auf gar keinen Fall. Hannover 96 2 gegen Erzgebirge Aue. Dann eben Saarbrücken gegen 60. Stuttgart 2 gegen Hansa Rostock. Osnabrück Sandhausen. Unterhaching Dortmund 2. Bielefeld gegen Cottbus. Das ist alles um 14 Uhr am Samstag. Dann das späte Spiel 16:30 Wien-Wiesbaden gegen den SC Verl und am Sonntag Dresden gegen Viktoria Köln um 13:30 Uhr und ein sehr interessantes Duell, nee, zwei Duelle gibt es noch, aber eins davon sehr interessant, Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen, 16:30 Uhr, das trifft vor Tradition und ein bisschen weniger Tradition, aber auch ein bisschen Waldhof Mannheim empfängt um 19:30 Uhr zum Abschluss Ingolstadt. Also, es geht wieder los in der dritten Liga. Wie groß ist eure Vorfreude in Prozent? Gerade mit Blick auf 60.
Also wenn sie jetzt zum Auftakt ins neue Jahr gewinnen, dann glaube ich, ist meine Vorfreude wieder größer.
Tja.
Wenn nicht, ist sie da, wo sie jetzt die letzte Zeit war. Irgendwo ganz weit.
Man lässt es über sich ergehen.
Ja, sozusagen. Also ich sage es euch wirklich, wie es ist. Ich bin teilweise schon froh, dass ich so viele Volleyballspieler einfach auf Löwentermin habe. Es hört sich echt böse an. Aber da bin ich dann nicht so, dass ich dann mein Handy in der Hand habe und nachschaue. Das ist schon beruhigend für meine Seele, weil ich weiß, dass meine Mannschaft zumindest gewinnt.
Und da hast du direkt einen Einfluss drauf.
Eben, genau.
Also ich muss sagen, mir hat es die fußballfreie, / löwenfreie Zeit, die fand ich jetzt schon nicht so schlecht, auch mal zum Durchatmen. Muss aber sagen tatsächlich, dass ich jetzt eine gewisse Neugier verspüre. Also die Testspiele haben mich ehrlicherweise nicht wirklich gepackt. Tun sie Testspiele bei mir aber grundsätzlich nicht. Aber es ist halt in Saarbrücken. Es ist jetzt auch nicht irgendwie so Larifari. Bei mir macht diese Ansetzung Saarbrücken 60, die macht schon ein bisschen was mit mir. Mhm. Da steckt was drin. Wir haben ja vor der Saison, vor dem ersten Spieltag, hatten wir den Gast vom Saarbrücker Podcast Blau-Schwarz. Ja. Da merkst du, zwischen 60 und Saarbrücken, es ist eine gewisse Reibung da. 60 hat gegen Saarbrücken selten gut ausgesehen, hat aber das letzte Spiel im Ludwigspark gewonnen.
Tatsächlich, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern.
Ja, das war kurz nachdem Saarbrücken die Bayern geschlagen hat, kam 60 und hat gezeigt, wie man als Münchner Mannschaft in Saarbrücken gewinnt.
Ja, genau.
Deswegen, das ist ein Emotionsfaktor, der da schon auch mitspielt. Und also wenn du jetzt zum Beispiel einen Auftakt bei Dortmund 2 hättest, dann würde ich sagen, boah, nee. Nichts jetzt gegen Dortmund 2, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist halt Saarbrücken 60. Und das macht mit mir etwas. Das weckt ein gewisses Interesse. Ich bin bei Weitem nicht bei 100%, boah, habe ich Bock auf die Rückrunde. Ich glaube, das ist bei wenigen so. Aber ich sage mal, ich bin zumindest bei 60%. Und das ist ja schon mal nicht so schlecht. Weil ich sage mal, am Ende der Hinrunde waren wir bei 10, wo wir noch Bock hatten, wenn man es mal ganz ehrlich ist, auf der emotionalen Seite. Aber ich bin halt gespannt, welche Lehren man aus der Vorbereitung gezogen hat, aus dem Status quo. Oder hat man Lehren gezogen?
Keine,
also Deswegen, ja. Ich bin extrem neugierig auf die Aufstellung. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Aufstellung, wie wir aufstellen würden, haben wir jetzt gesagt. Können wir ja vielleicht nochmal zusammenfassen. Hinten Hiller im Tor, klar. Dann Abwehr, Reich, Reinthaler, Quadpo, Bär. Doppel-6, Jakobsen, Kloss, 10, Guttau, rechts außen, Schröter, links außen, Wolfram, vorne, Hopsch. Das wäre jetzt die Aufstellung, die wir machen. Vielleicht hat Agiros Janikis eine ganz andere Idee. Ich bin erstmal darauf gespannt. Mhm. Dann, Saarbrücken hat ja auch seine Generalprobe verloren gegen Stuttgart 2. Die sind jetzt auch jetzt nicht so optimal durch die Vorbereitung gekommen. Die waren, glaube ich, aber irgendwo im sonnigen Süden. Könnte man sagen, ist der Löwe vielleicht besser akklimatisiert. Na, spielt ja alles mit.
Momentan, ja.
Deswegen habe ich eine gewisse Neugier auf Samstag tatsächlich. Ich würde es jetzt nicht Vorfreude nennen, aber es ist mir auch nicht wurscht. Im Gegenteil. Das ist, also, ich bin noch nicht on fire, aber ich sehe eine Kerze.
Oh,
die brennt schon. Das ist gut zusammengefasst, so würde ich es auch einschätzen. Mhm. Da schauen wir mal, was am Samstag so geht. Shortcuts, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Die meisten werden es mitbekommen haben. Sascha Mölders hat einen neuen Job als Trainer in der Regionalliga West beim SC Wiedenbrück. Ich weiß nicht, was die Familie Mölders jetzt macht, aber die waren ja eigentlich recht verwurzelt oder sind recht verwurzelt in Mering. Mal schauen, wo es die dann letztendlich hin verschlägt, ob die mitziehen mit Sascha Mölders oder ja, da eine Art Fernbeziehung jetzt entsteht. Aber auf jeden Fall interessante Aufgabe für Sascha Mölders, Regionalliga-Trainer. Ist ein guter Schritt auf jeden Fall, interessanter Schritt. Was war das, Flo?
Ich wollte gerade einen Shortcut von mir noch aufmachen und da war leider gerade ein Video drin, das irgendwie direkt losgestartet ist. Es tut mir leid.
Dann ein Shortcut noch. Ich glaube, den haben alle wahrgenommen und es ist mehr als ein Shortcut, glaube ich, was so das Empfinden bei vielen 60-Fans angeht. Anthony Power ist Geschichte bei 1860 München in der Merchandising GmbH, war ja so der inoffizielle Statthalter von Hasan Ismail in München und hat sich sehr viele Freunde gemacht in München-Giesing. Da werden einige eine Träne verdrückt haben, dass die Nachricht jetzt kam, er wird 60 verlassen oder er hat 60 schon verlassen, man weiß es nicht so genau, er soll sich schon verabschiedet haben von allen. Flo, da weißt du vielleicht mehr.
Es ist noch nichts offiziell. Also es ist noch nichts offiziell vermeldet. Die Frage ist, wie und wann und überhaupt wird es mal offiziell sein. Es ist die Rede davon, dass Anthony Power weiterhin für Hasan Ismail arbeitet. Ob das dann im Löwenkosmos ist, wage ich jetzt persönlich jetzt erstmal zu bezweifeln. Nichts wie es war es mir nicht, aber wenn es wirklich so ist, dass der zu seiner Familie in die USA wechselt, ich glaube jetzt nicht, dass 60 eine Dependance irgendwo in den USA aufmacht, die Anthony Power leitet, glaube ich jetzt irgendwie nicht so wirklich dran. Aber ich glaube, bei Anthony Power gibt es zwei Seiten der Medaille, die unterschiedlicher nicht sein können. Innerhalb der Mannschaft soll er ja immer sehr, sehr beliebt gewesen sein.
Ja.
Intern, teamintern. Wir übertreiben jetzt nicht, oder wie drückt man es aus? Im Münchner Löwen-Fan-Kosmos war da jetzt nicht so, hat er nicht so das hohe Standing gehabt aus Gründen, die wir, glaube ich, an dieser Stelle auch das ein oder andere Mal diskutiert haben. Ich sage, ich gebe jetzt nur ein Stichwort, Löwenfans gegen Rechtsverklagen oder Fanartikel sich inspirieren lassen aus der Fanszene, sagen wir es mal so. Es gab dann ja die Geschichte, dass er auf der Geschäftsstelle ein bisschen, nennen wir es mal, aufgeräumt haben soll. Gab ja dann das Thema Englisch als Amtssprache an der Grünwalder Straße oder die Gerüchte, ich weiß nicht, ob sie jemals bestätigt wurden, sowas immer mal wieder zu lesen war, dass der Abschied von einer Kollegin dann als gestohlene Arbeitszeit irgendwie angesehen worden sein soll. Also es gab genügend Geschichten, wo angeeckt wurde. Ich glaube, die grundlegende Meinung war auch als Geschäftsführer der Merchandising GmbH. Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Kaufanreize hat es nicht so oft gegeben. Und da geht es jetzt, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre ja ein ganz leichtes Opfer, dass ich meinen Sohn von oben bis unten ausstatte mit stylischen Löwenklamotten. Ich habe bis heute nicht zugeschlagen. Und ich wäre ein leichtes Opfer gewesen. Ich sage an der Stelle, meine Schwiegereltern hören diesen Podcast oder nicht oder sehen ihn auch nicht auf YouTube. meine Schwiegereltern waren es jetzt, die meinem Sohnemann einen Löwenball und ein Löwen-T-Shirt zu Weihnachten geschenkt haben. Das sind seine ersten Löwenutensilien. Ich hätte sie jetzt nicht gekauft, aber ich finde toll, dass sie jetzt da sind.
Ja.
Nein, so, so also kann das ist sogar, so sein, also ja. Das T-Shirt ist sogar, ja, blauer Löwe
drauf. Kommt ja aufs Model drauf an. Das,
richtig.
Das zählt
ja. Aber ich glaube, so lässt sich das zusammenfassen, wenn das Kapitel Internal Power beendet ist. Ja, es wird das ein oder andere Tränchen im Löwenkosmos geben. Welche Emotionen das Tränchen ausdrückt, ausgelöst hat, ist dann Interpretationssache, sagen wir mal so.
Das ist ein, glaube ich, sehr schönes Schlusswort. Das Kapitel Anthony Power ist zu Ende bei 60 und wir schließen auch das Kapitel dieser Podcast-Folge. Komische Überleitung. Wir schauen mal, was sich am Samstag so tut. 14 Uhr in Saarbrücken, wir haben es schon gesagt. Kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen. Wir erscheinen nur noch zweiwöchentlich jetzt.
Vorletzte Woche.
Ja, richtig, Flo. Ja, da muss ich mich auch erst umstellen. Vorletzte Woche haben wir es angekündigt. Wir erscheinen nur noch zweiwöchentlich und das macht jetzt die Kalenderwochen relevant in unserem Leben, nämlich in den ungeraden Kalenderwochen erscheinen wir. Ihr könnt euch das leichter machen. Ihr stellt euch einfach im Handy einen Timer, einen Kalendereintrag ein mit Wiederholung alle zwei Wochen. Bergfest ist da. Dann werdet ihr immer daran erinnert. Oder noch einfacher, ihr abonniert diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Ihr wisst ja Bescheid. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr. In zwei Wochen melden wir uns dann wieder. Dann können wir schon über zwei Löwenspiele im neuen Jahr sprechen. Mal schauen, ob wir auch über Punkte sprechen können. Es wäre nicht so schlecht. Es wäre sogar überlebenswichtig.
Sagen wir mal ganz kurz, das ist dann die nächste Podcast-Episode. Gibt es dann am Mittwoch, den 29. Januar. Das ist dann nach dem Löwenheimspiel gegen den VfB Stuttgart 2.
So ist es. Dann, glaube ich, bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bleibt's uns gewogen, bleibt's den Löwen gewogen auf drei Punkte am Samstag und bleibt's vor allem eins löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Bergfest. Ciao.